NDR Info. Echo des Tages.
Ein weiterer Streiktag. Der Lokführer geht zu Ende. Wir berichten gleich über die Auswirkungen für Nord- und Westdeutschland. Willkommen zum Echo des Tages mit Regina Metler. Außerdem berichten wir in der nächsten halben Stunde über die neuesten Entwicklungen in der BND-Affäre. Das sind heute keine inhaltlichen, sondern politische. In der Großen Koalition wird über Verantwortlichkeiten gestritten. Dazu auch der Kommentar. Die EU-Kommission freut sich über einen wirtschaftlichen Frühling in der Eurozone. Allerdings trübt die Lage in Griechenland die Freude. Der Familienstreit beim rechtsextremen Front National in Frankreich eskaliert. Jetzt hat Tochter Marine Vater Jean-Marie Le Pen aus der Partei ausgeschlossen. Und der Machtkampf bei VW ist entschieden. Allerdings steht ein Nachfolger für Firmenpatriarch Pirch immer noch nicht fest. Es ist der 8. Streik im aktuellen Tarifkonflikt bei der Bahn und es soll der längste in der Geschichte der Deutschen Bahn AG werden. Gestern haben ja schon viele Lokführer im Güterverkehr ihre Arbeit niedergelegt. Heute Nacht folgten dann die Kollegen im Personenverkehr. Bis zum Sonntag sollen möglichst viele Räder stillstehen. Und Millionen Pendler und Reisende haben das Nachsehen. Möglicherweise kommt morgen Bewegung in den Tarifkonflikt, dann will die Bahn einen Vorschlag zur Befriedung der Lage machen. Es kann und darf so nicht weitergehen, hat Bahnchef Grobe heute angekündigt, der sich bislang herausgehalten hat aus dem Tarifkonflikt. Benedikt Strunz berichtet.
Knapp eine Woche soll er dauern. Ist dieser Streik gerechtfertigt oder nicht? Bei den Bahnkunden gehen die Meinungen heute auseinander.
8-mal Streik hintereinander, habe ich überhaupt kein Verständnis mehr für. Das lässt die Bahnspitze im besseren Licht dastehen als die Gewerkschaften.
Ich kann verstehen, dass einem der Gewerkschaftschef auf den Wecker geht. Aber andererseits können wir doch froh sein, jedenfalls aus Sicht der etwas weniger Verdienenden, dass wir solche Leute noch haben, die für unsere Rechte kämpfen.
Wir haben Streikrechte und das ist gut so.
Indes hat sich im Bahnverkehr so etwas wie Streikroutine eingestellt, auch in den kommenden Tagen soll im Fernverkehr jeder dritte Zug fahren und im Regionalverkehr jeder zweite Zug, Bahnsprecher Achim Staus.
Wir haben von allen Bahnhöfen Hinweise bekommen, dass die Kunden stärker mit der Bahn fahren als noch beim letzten Streik. Die Züge sind voller.
Starke Nerven brauchten Bahnreisende heute aber dennoch und zwar nicht nur wegen überfüllter Züge. Zum Beispiel auf der Strecke Hannover-Hamburg. Dort verkehrten am Morgen nicht 10 Züge wie gewöhnlich, sondern lediglich ein Zug. In Mecklenburg-Vorpommern war der Regionalverkehr besonders stark eingeschränkt und mancherorts, etwa in Duisburg oder in Wuppertal, fielen komplette S-Bahn-Linien aus. Verantwortlich für diese Misere sei nicht zuletzt die Bundesregierung, urteilt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter.
Dem Bahnvorstand müsste man signalisieren, dass man ein Interesse daran hat, dass der Konflikt geschlichtet wird, dass der Konflikt moderiert wird und nicht durch eine einseitige Parteinahme man den Konflikt noch weiter verhärtet.
Zumal die Regierung mit dem geplanten Tarifeinheitsgesetz weiter Öl ins Feuer gieße. Ein Ende des Konflikts sei sehr zu wünschen, so Hofreiter. Eine Forderung, der sich auch der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Michael Fuchs anschließt.
Wir reden ja davon, dass das ungefähr 100 Millionen pro Tag kostet. Das ist für die Bürgerinnen und Bürger, vor allen Dingen für die Pendler, ein Riesenproblem. Aber es ist natürlich auch für die Unternehmen ein Riesenproblem, die sich auf die Bahn verlassen haben.
Konjunkturexperten der Bayern LB prognostizieren denn auch eine kleine Delle im Wachstum der deutschen Wirtschaft für das laufende Quartal. Auch Michael Fuchs brachte deshalb heute die Idee einer Zwangsschlichtung ins Spiel. Bevor es zum Streik komme, sollen die Konfliktparteien zunächst einen Schlichter zu Rate ziehen müssen, so die Idee. Für die laufende Auseinandersetzung sei diese Forderung allerdings irrelevant, urteilt der Arbeitsrechtler Matthias Jakobs, denn in Deutschland fehle schlichtweg eine entsprechende Rechtsgrundlage.
Niemand kann einen solchen Schlichter gegen den Willen der Tarifparteien bestellen. Die müssen sich selbst einigen auf einen Schlichter, wenn sie das irgendwann für richtig halten.
Und dieser Zeitpunkt ist offenbar noch nicht gekommen. GDL-Chef Wieselski bekräftigte noch einmal seinen harten Kurs im Tarifkonflikt. Und auch bei der Deutschen Bahn scheinen derzeit weiterhin alle Zeichen auf Aussitzen zu stehen. Für morgen Mittag hat Gewerkschaftschef Wieselski eine Streikkundgebung im Kölner Hauptbahnhof angekündigt.
In der vergangenen Woche sind immer neue Einzelheiten über die Abhöraktivitäten deutscher und amerikanischer Geheimdienste ans Licht gekommen. Diese Woche wollen Politiker in Berlin für Aufklärung sorgen. Vor dem parlamentarischen Kontrollgremium soll morgen Bundesinnenminister de Maizière und Kanzleramtsminister Altmaier Rede und Antwort stehen. Dann gibt es im Bundestag eine Aktuelle Stunde zu dem Thema und im Rechtsausschuss des Bundestages wird Generalbundesanwalt Range befragt. Aber mal abgesehen von der inhaltlichen und juristischen Aufarbeitung hat die Affäre in den letzten Tagen auch für schlechte Stimmung zwischen den Koalitionspartnern in Berlin gesorgt. Christoph Prössel berichtet.
Wer wusste wann über die Zusammenarbeit von Bundesnachrichtendienst und US-Geheimdienst NSA? Diese Frage belastet nun auch die Große Koalition. Gestern hatte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel lückenlose Aufklärung angemahnt und die Forderung der Opposition nach Vorlage interner Dokumente unterstützt. Papiere, die den damaligen Kanzleramtsminister und vielleicht die Regierungschefin selber belasten könnten. Gabriel hatte von einem Geheimdienstskandal gesprochen, der dazu geeignet sei, eine sehr schwere Erschütterung auszulösen. In der Union nehmen ihm dies einige übel. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Michael Große-Brömer.
Es wird jetzt erstmal Zeit, dass wir von dieser Skandalisierung mal wegkommen zur Versachlichung der Debatte,
sagte der CDU-Politiker. Zuerst sollten die Zusammenhänge geklärt werden, dann könnten personelle Konsequenzen gefordert werden. Und dann kritisierte Große-Brömer den Koalitionspartner deutlich.
Ich glaube, dieses Thema ist nicht geeignet, um Umfragewerte zu verbessern.
Und auch aus den Reihen der CSU kommt Kritik. Gerda Hasselfeld, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe.
Mit starken Worten wird man diese Probleme nicht lösen. Sie erschweren im Zweifel die Beschäftigung mit den Aufgaben, die wir zu Recht vom Wähler übertragen bekommen haben. Wir haben die Aufgabe, das Land gut zu regieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen und uns nicht mit uns selbst so zu beschäftigen, dass wir uns das Leben schwerer machen, als es sein muss.
Widerrede von Ralf Stegner, stellvertretender SPD-Vorsitzender. NDR 1 Welle Nord sagte er, nur weil die SPD in einer großen Koalition sei, dürfe sie nicht den Eindruck erwecken, dass die Partei etwas zu vertuschen habe.
Die Leitfrage lautet, entweder das Kanzleramt weiß von nichts und hat in der Aufsicht versagt, oder aber das Kanzleramt weiß Dinge, hat nicht gehandelt oder die Öffentlichkeit womöglich nicht richtig informiert. Und dann haben wir ein Problem oder hat die Bundeskanzlerin ein Problem.
Und diese Deutlichkeit nehmen einige Unionsabgeordnete dem Koalitionspartner übel. Aus ihrer Sicht wurde der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann in der Edati-Affäre geschont, auch von der Union. Vor diesem Hintergrund klingen die Worte von Oppermann noch versöhnlicher, als sie eh schon sind.
Sie sehen doch an meinen Ausführungen, dass wir absolut unaufgeregt diese Sache angehen. Wir haben übrigens in beiden Fraktionen eine klare und gemeinsame Vorstellung davon, wie es weitergeht.
Jetzt werde erst einmal die Aufklärung vorangetrieben. Über Konsequenzen könne nicht geredet werden, wenn der Sachverhalt nicht bekannt sei.
Die BND-Affäre belastet inzwischen auch das Klima in der Großen Koalition. Dazu jetzt ein Kommentar von Peter Mücke.
Alles hängt mit allem zusammen in der Politik und dass die konkreten Inhalte dabei häufig nur am Rande eine Rolle spielen, das ist in diesen Tagen wieder mal schön zu beobachten. Etwa bei SPD-Chef Gabriel. Der sorgt sich in seiner Rolle als Minister scheinbar um die deutsche Wirtschaft und plaudert ganz nebenbei interner aus Gesprächen mit Kanzlerin Merkel aus. Sie habe ihm zweimal versichert, dass es keine Hinweise darauf gäbe, der Bundesnachrichtendienst habe im Auftrag der US-Amerikaner deutsche Unternehmen ausgespäht. Und er habe auch keinen Anlass daran zu zweifeln, dass Merkel die Wahrheit sage. Ein geschicktes Manöver. Denn sollte sich herausstellen, dass doch etwas dran ist an den Vorwürfen gegen den BND, hätte Gabriel, da wieder ganz SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat in Spee, endlich mal einen Punkt gemacht gegen Merkel. Dass er dabei das Vertrauensverhältnis zur Kanzlerin aufs Spiel setzt, ist dann auch schon egal. Zumal seine Aufforderung, die Bundesregierung müsse die BND-Affäre jetzt aufklären, sowieso schon so klingt, als wäre Gabriel Oppositionsführer und nicht Vizekanzler. Noch bezeichnender für die zunehmend gespannte Atmosphäre in der Großen Koalition ist ein Vorfall von Anfang der Woche. Da meldete sich CDU-Präsidiumsmitglied Spahn zu Wort und beklagte den mangelnden koalitionären Anstand der SPD in der BND-Affäre, um dann eine bemerkenswerte Verbindung zur Edati-Affäre zu ziehen. Warum haben wir den Kollegen Oppermann eigentlich vor einem Jahr so geschont, fragt er per Twitter. Ob es nun wirklich stimmt, dass die Union nach Bekanntwerden der Kinderporno-Vorwürfe gegen Edati und dem Rücktritt von Ex-Innenminister Friedrich den SPD-Fraktionschef geschont hat, darüber kann man streiten. Wenn Oppermann dann aber auch noch wie heute in der BND-Affäre zurückrudert und betont, es gebe keine grundlegenden Differenzen, dann kann zumindest der Eindruck entstehen, dass hier etwas vertuscht wird, dem Koalitionsfrieden zuliebe. Es hängt eben alles mit allem zusammen. Und auch wenn die Große Koalition noch weit entfernt ist vom Dauerzoff im schwarz-gelben Bündnis, zeigt sich doch, dass die Gemeinsamkeiten langsam schwinden. Noch schickt die Union die zweite Reihe, um gegen die SPD zu stänkern. Aber Merkel wird sich den Versuch Gabriels, sie der Lüge zu überführen, ganz genau merken und sich bei geeigneter Gelegenheit rächen. Dafür gibt es genügend Beispiele.
Ein Kommentar von Peter Mücke. Und während der Streit um die Befugnisse des Geheimdienstes in Berlin für Streit sorgt, gehen die Franzosen ganz andere Wege. In Paris hat die Nationalversammlung heute ein neues Gesetz verabschiedet, das den Geheimdiensten des Landes viel Spielraum gibt. Barbara Kostolnik mit Einzelheiten.
Nachdem Frankreich nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt den ersten Schock verdaut hatte, setzte es sogleich heftige Kritik an den Geheimdiensten. Ja, es gab ein Versagen, sagte der Premierminister Manuel Valls mit großer Geste. In der Tat hatten die US-amerikanischen Geheimdienste die Attentäter auf eine Flugverbotsliste gesetzt als Terrorverdächtige. Die französischen Geheimdienste aber hatten davon nichts gewusst. Unterbesetzt und überfordert seien die französischen Dienste, hieß es daraufhin, und der Innenminister sah sich gezwungen, ein paar neue Stellen zu schaffen. Immer vor dem Hintergrund, dass selbst die bestausgerüsteten Geheimdienste keine 100%ige Sicherheit leisten können. Auch der jüngste Erfolg der Geheimdienste, die Festnahme eines Terrorverdächtigen, der ein Attentat in einer katholischen Kirche verüben wollte, fußte eher auf dem Prinzip Zufall. Der Attentäter hatte sich versehentlich ins Bein geschossen. Nur weil er selbst den Rettungsdienst alarmierte, waren die Behörden auf seine Spur gekommen. Normalerweise sind die Franzosen relativ entspannt, was Datenschutz betrifft. Auch das Abhören durch die NSA ließ sie weitgehend kalt. Nun aber, wo es mit dem neuen Geheimdienstgesetz darum geht, dass im Prinzip jeder Verdächtige ohne richterlichen Beschluss überwacht werden darf, formiert sich Kritik. Vor allem einige Medien und Organisationen wie Amnesty International haben dazu aufgerufen, die Einschränkung der Freiheit nicht anstandslos hinzunehmen. Und auch einigen Abgeordneten schwant, dass das Gesetz nach hinten losgehen könnte. Wir können nur hoffen, sagte ein Abgeordneter, der anonym bleiben wollte, dass das neue Geheimdienstarsenal nicht eines Tages einer autoritären Regierung in die Hände fällt.
Barbara Kostolnik berichtete. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Wirtschaft in der Eurozone wächst schneller als bislang erwartet. Als heute in Brüssel die neue Prognose vorgestellt wurde, sprach der zuständige Kommissar Moscovici von der besten Frühjahrsprognose seit Jahren. Zwei Gründe werden genannt, der schwache Euro und die günstigen Ölpreise. Die Freude wäre aber noch viel größer gewesen, wenn die Aussichten für die Griechenland nicht so düster wären. Ralf Siener berichtet aus Brüssel.
Fast schon euphorisch präsentierte EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici die Wachstumsprognosen für Europa.
Printemps économique est là.
Der wirtschaftliche Frühling ist da, betonte Moscovici. Das für dieses Jahr zu erwartende Wirtschaftswachstum in den 28 EU-Staaten ist mit 1,8% Steigerung deutlich stärker als erwartet. Auch in den meisten Euro-Ländern stehen die Zeichen auf Wachstum. Die niedrigen Ölpreise, der schwache und damit exportfreundliche Euro, die wachsende Weltwirtschaft und anhaltend superniedrige Kreditzinsen wirken wie ein Konjunkturmotor in Europa.
L'économie européenne connaît actuellement son printemps le plus dégagé depuis plusieurs années.
Die europäische Wirtschaft erlebt den schönsten Frühling seit Jahren, freut sich Währungskommissar Moscovici. Doch die Frühlingsgefühle der EU-Kommission sind nicht ungetrübt. Angesichts der anhaltenden Ungewissheit über den griechischen Reformkurs war es unvermeidlich, dass wir unsere positiven Prognosen für Griechenland korrigiert haben. 2,5% Wachstum für 2015 hatte die EU-Kommission noch im Februar für Griechenland vorausgesagt. Doch diese Zahl war bereits Makulatur, als sie gedruckt wurde. Ob es überhaupt ein Wirtschaftswachstum in Griechenland in diesem Jahr gibt, das weiß niemand.
Only 0.5%.
Und wenn, wird es laut EU-Kommissionsschätzung höchstens 0,5% betragen. Das Einzige, was in Griechenland wirklich wächst, sind Arbeitslosigkeit, Kapitalflucht und das staatliche Defizit. Die von der EU-Kommission prognostizierte Neuverschuldung von 2,1% der Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr bleibt nicht ohne Folgen. Der Internationale Währungsfonds in Staatskonzern Washington droht bereits damit, seinen Milliardenanteil am Griechenland-Rettungspaket der EU nicht auszuzahlen. Und der Rat der Europäischen Zentralbank diskutiert morgen in Frankfurt darüber, die Bedingungen für Notkredite an die griechischen Banken zu verschärfen. Griechenland spielt in den Prognosen der EU-Kommission weiterhin die Rolle des großen Sorgenkindes und Deutschland die des Wirtschaftsmotors mit dem größten Wachstumspotenzial in Europa.
Zu Anfang klang es noch wie ein kleiner Familienkrach im Hause Le Pen, aber jetzt ist daraus ein tiefer Graben geworden. Der Gründer des rechtsextremen Front National in Frankreich, Jean-Marie Le Pen, wirft seiner Tochter Marine, der jetzigen Parteichefin, Verrat vor. Andreas Teska aus Paris.
Die Familiensaga geht weiter. Der Niedergang des Hauses Le Pen, live in den französischen Medien. Mittlerweile gibt es sogar mehrere Folgen pro Tag. Und zumindest der 86-jährige Jean-Marie Le Pen findet daran so viel Gefallen, dass er gar nicht mehr aufhören will. Bis zum Schluss. Ich mache damit weiter, bis der liebe Gott mich zu sich ruft. Vater gegen Tochter, Tochter gegen Vater. Die Daily Soap der braunen Dynastie oszilliert irgendwo zwischen griechischer Tragödie und Schmierenstück. Gerade hat die Tochter den Vater ermordet. Politisch versteht sich. Suspendierung der Parteimitgliedschaft, Einberufung eines Sonderparteitags mit dem Ziel, ihm die Ehrenpräsidentschaft abzuerkennen. Aber bis dahin dürften 3 Monate vergehen und die gedenkt der Gründer des Front National zu nutzen. Schließlich hat er vorerst weiter Zugang zu allen Sitzungen. Das ist natürlich ärgerlich. Das stört die kleine Mafia an der Macht, dass der Ehrenpräsident alles sehen kann im Prinzip. Er ist Mitglied aller Parteigremien. Das ist der Status des Kommandeurs. Das gefällt denen gar nicht. Gemeint ist die aktuelle Parteiführung, die ziemlich geschlossen hinter Marine Le Pen steht. Die wertet die Ausfälle und persönlichen Attacken ihres Vaters als Beleg dafür, dass es notwendig war, jetzt den endgültigen Bruch zu vollziehen. Auch die Mehrheit der Mitglieder und Anhänger des Front National steht offenbar hinter ihr. Man muss in der Lage sein, loszulassen. Er hat ein Alter erreicht, in dem er an seine Tochter übergibt. Für mich geht er jetzt zu weit. Für ihn gibt es da jetzt keinen Platz mehr. Er möge seine Tochter arbeiten lassen, denn sie macht das gut. Er darf ihr keine Stöcker in die Speichen stecken. Tut er aber, von morgens bis abends. Le Pen spricht von Verrat und Komplott, von Treuebruch und Skandal, gebärdet sich als Opfer eines innerparteilichen Erschießungskommandos und droht mit allen Mitteln, um seine Rolle in der vor über 40 Jahren von ihm gegründeten Partei zu kämpfen. Die Familiensaga geht weiter.
Bei einem neuen Bootsunglück im Mittelmeer sollen mehrere Dutzend Menschen ertrunken sein. Augenzeugen berichteten heute, in der sizilianischen Hafenstadt Catania vor der Insel sei ein Schlauchboot verunglückt. Tilman Kleinjung berichtet aus Italien.
Die Überlebenden trafen heute im Hafen von Catania ein und mit ihnen die Berichte von einem Unglück, das sich am Wochenende im Mittelmeer zwischen Libyen und Sizilien ereignet hat. Giovanna Di Benedetto von der Hilfsorganisation Save the Children spricht nach ersten Interviews mit Flüchtlingen von mindestens 40 Toten. Wahrscheinlich waren es 2 Schlauchboote. Es scheint, als habe das eine einen Unfall gehabt. Demzufolge sind einige Menschen ins Wasser gefallen und gestorben. Doch das sind alles Aussagen, die noch geprüft werden müssen. Insgesamt waren 200 Menschen auf den beiden Booten unterwegs. 2 motorisierte Schlauchboote, die selbst bei ruhigem Seegang kaum eine Chance haben, europäische Küsten zu erreichen. Möglicherweise war eine Explosion an Bord des einen Bootes der Auslöser des Unglücks. Das Schlauchboot soll in jedem Fall Luft verloren haben. Noch bevor die Retter eintrafen, seien bereits 10 Menschen ins Wasser gefallen und ertrunken, berichten Überlebende. Auffällig ist, dass die Schlepper immer schlechtere Boote einsetzen, um die Flüchtlinge in Richtung Europa aufs Mittelmeer zu schicken. Admiral Giovanni Pettorino von der italienischen Küstenwache sagt, wenn wir nicht schnell vor Ort sind, kommt jede Hilfe zu spät.
Alcune di queste imbarcazioni sono
Einige dieser Boote sind marode und sie können über kurz oder lang untergehen. Vorgestern ist zum Beispiel ein Boot von einem Hubschrauber gesichtet worden, in das Wasser einlief. Wir haben sofort von einer Bohrinsel ein Schiff angefordert, das gerade noch rechtzeitig gekommen ist. Es hat die Menschen, die schon im Wasser schwammen, gerettet. Drei sind gestorben, zwei Leichen wurden geborgen. Seit dem Wochenende hat die Küstenwache in Rom die Rettung von tausenden Menschen organisiert. Um die privaten Handelsschiffe und vor allem die italienische Küstenwache zu entlasten, haben mehrere europäische Länder Boote ins Mittelmeer verlegt. Ein Landungsschiff der britischen Marine liegt einsatzbereit vor Sizilien. Zwei deutsche Schiffe sind heute von Kreta aus in Richtung libysche Küste gestartet. Dort werden sie voraussichtlich am Donnerstag eintreffen. Den Weg nutzen die Besatzungen, um sich auf die Seenotrettung von hunderten Schiffbrüchigen gezielt vorzubereiten. Der Einsatz der Bundeswehr erfolge in enger Abstimmung mit der italienischen Küstenwache, heißt es in einer Mitteilung. Offen ist allerdings noch die Frage, wohin die deutsche Marine gerettete Flüchtlinge transportieren wird.
Gut 3 Wochen Führungskrise liegen hinter VW. Jetzt will der Konzern wieder nach vorne schauen. Heute war Hauptversammlung bei Europas größtem Autobauer. Zum ersten Mal ohne den langjährigen Firmenpatriarchen Ferdinand Piëch. Der hatte ja den Machtkampf gegen Vorstandschef Winterkorn und andere Aufsichtsratsmitglieder verloren und seinen Posten niedergelegt. Ein Nachfolger wurde den Aktionären in Hannover heute noch nicht präsentiert. Hilke Janssen berichtet.
Obwohl Ferdinand Piëch die Volkswagen-Bühne verlassen hat, hat er auf der Hauptversammlung eine der Hauptrollen gespielt. VW-Vorstandschef Martin Winterkorn wollte aber nicht über die Attacken und den internen VW-Machtkampf der vergangenen Wochen sprechen, sondern lieber über die Lebensleistung des Patriarchen.
Ferdinand Piëch hat die Automobilindustrie in den vergangenen 5 Jahrzehnten geprägt wie kein zweiter. Als Unternehmer, als Ingenieur und vor allem auch als mutiger Visionär. Dieser Konzern und seine Menschen und auch ich haben Herrn Dr. Piëch sehr viel zu verdanken. Das bleibt.
Viele VW-Aktionäre sahen den zurückliegenden Führungsstreit beim Autokonzern kritisch. Der Rückzug von Ferdinand Piëch sei unprofessionell gewesen, findet der Aktionärsvertreter Ulrich Hocker vom DSW. Der ganze Machtkampf sei ein Desaster für den Konzern. Gleichzeitig sieht Hocker im Abgang von Piëch einen großen Verlust für Volkswagen.
Piëch ist einer der Väter des Erfolges dieses Konzerns. Und er ist ein Autogenie und die Geschichte wird ihn wahrscheinlich in die Stufe von Ferdinand Porsche und Henry Ford bringen. Also es hat auf jeden Fall einen großen Aderlass an Know-how hier gegeben.
Eine Frage wurde in Hannover immer wieder gestellt. Wer wird in die Fußstapfen von Ferdinand Piëch treten und wann fällt die Entscheidung? Antworten darauf gab es auf der Hauptversammlung aber nicht. VW-Chef Martin Winterkorn gab nur die grobe Richtung vor.
Parallel sind Präsidium und Aufsichtsrat dabei, die noch offenen personellen Fragen bei der Besetzung der Gremien zügig und bestmöglich zu regeln.
Zurzeit scheint aber völlig offen, wer der bestmögliche Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz sein könnte. Als potenzieller Anwärter wird unter anderem Piëchs Cousin Wolfgang Porsche genannt, aber auch der jetzige Vorstandschef Martin Winterkorn scheint, früher oder später, eine mögliche Option zu sein. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil ließ heute nicht durchblicken, wie es im Aufsichtsrat weitergeht.
Selbst wenn ich so etwas wüsste, würde ich es niemals öffentlich erklären. Das sind vertrauliche Umstände und das respektiere ich selbstverständlich.
Zurück zum Alltagsgeschäft, das ist die Devise bei Volkswagen. Jetzt in ruhigerem Fahrwasser soll wieder mit Vollgas gearbeitet werden, zum Beispiel mit neuen Strukturen. Das Lastwagengeschäft der VW-Töchter MAN und Scania wird ab sofort unter einem Dach in einer Holding gebündelt. Das soll bei Personal oder Einkauf Geld sparen. Möglicherweise soll es für die anderen 10 VW-Marken zukünftig ähnliche Modelle geben.
Seit 3 Jahren ist Robert Habeck Umweltminister in Schleswig-Holstein, aber der Grünen-Politiker sucht eine neue Herausforderung. Heute hat er angekündigt, dass er bei der Bundestagswahl 2017 Spitzenkandidat der Grünen werden will. Stefan Böhnke aus Kiel.
Der schleswig-holsteinische Grünen-Politiker Robert Habeck beendete heute wochenlange Personalspekulationen. Sollte es auf Bundesebene eine Urwahl um die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl geben, werde er seinen Hut in den Ring werfen, sagte Habeck am Nachmittag in Kiel. Er gehe davon aus, dass er sich 2016 bewerben werde, wenn die Lage in Kiel oder Berlin ungefähr der heutigen entspreche. Habeck betonte, es sei keine Kandidatur gegen jemanden, auch nicht gegen Berlin. Er gehe auch davon aus, dass sich nun weitere Kandidaten erklären werden, meinte Habeck. Er habe keine Angst, aber Respekt vor diesem Schritt. Es sei eine Reise ins Ungewisse, aber so bleibe er sich treu. Deutschland sei in der dritten Legislaturperiode von Kanzlerin Merkel tatsächlich zu einem Land der Alternativlosigkeit in der Debattenkultur geworden. Das müssten die Grünen auskontern, so Habeck. Seine Verantwortung als Minister und stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein will Habeck bis zum Ende der Legislaturperiode, wenige Monate vor der Bundestagswahl, wahrnehmen. Anhaltende Diskussionen um die Zukunft Habecks hatten in den vergangenen Wochen bei den Grünen für erhebliche Unruhe gesorgt.
Werden Richter und Staatsanwälte zu schlecht bezahlt? Über diese Frage musste schon so manches Gericht entscheiden. Und sie ist nicht leicht zu beantworten. Es kommt nämlich auch darauf an, in welchem Bundesland sie arbeiten. 20.000 Richter gibt es bundesweit und 5.000 Staatsanwälte. Und jetzt hat Deutschlands oberstes Gericht ein Grundsatzurteil zu ihrer Besoldung gefällt. Gigi Deppe berichtet aus Karlsruhe.
In seiner Einführung heute Vormittag räumte Gerichtspräsident Andreas Voskuhle gleich ein.
Der Senat hat sich mit diesem Urteil besonders schwer getan. Das Gericht musste auch im weitesten Sinne eine Entscheidung in eigener Sache treffen. Denn Richter entscheiden hier über die Richterbesoldung.
Aber, so legte er gleich nach, das Urteil sei einstimmig ergangen. Das heißt, alle 8 Richterinnen und Richter seien zufrieden mit der gefundenen Linie.
Sie schafft für alle Beteiligten, gerade auch in der Zukunft, Orientierungssicherheit, ohne politische Entscheidungsspielräume zu sehr einzuengen.
Nach dieser Entscheidung werden jedenfalls alle Betroffene anfangen zu rechnen. Denn das Gericht hat Maßstäbe entwickelt, ab wann das Gehalt einer Richterin oder eines Staatsanwalts nicht mehr akzeptabel ist. Da kommt es auf die allgemeine Lohnentwicklung an, aber auch auf die Tariflöhne im öffentlichen Dienst. Die Verbraucherpreise spielen eine Rolle, wie andere Bundesländer zahlen und wie sich die Gehälter innerhalb der Justiz entwickeln. Das Verfassungsgericht hat klare prozentuale Grenzen aufgestellt. In Sachsen-Anhalt war die Versorgung der Richter nicht mehr in Ordnung, weil sie über Jahre knapp 8% hinter dem Verdienst im sonstigen öffentlichen Dienst zurückblieb. Mehr als 5% geht nicht, sagen die Karlsruher Verfassungsjuristen. Aber ein starres Besoldungssystem wollen sie auch nicht. Der Gesetzgeber darf durchaus knappe Kassen oder die Schuldenbremse mit ins Spiel bringen. Entscheidend ist nur, dass von den Richtern und Staatsanwälten keine Sonderopfer verlangt werden dürfen.
Das Bemühen, Ausgaben zu sparen, kann aber allein nicht als ausreichende Legitimation für eine Kürzung der Besoldung angesehen werden, soweit diese Kürzung nicht als Teil eines schlüssigen Gesamtkonzepts dient.
Das Gericht schreibt allerhand vor, zum Beispiel, dass der Abstand zu anderen Besoldungsgruppen bestehen bleiben muss. Rechtspfleger, Schreibdienste, Hausmeister werden also immer deutlich weniger bekommen. Und Richtertätigkeit muss im Vergleich zur Privatwirtschaft attraktiv bleiben.
Amtsangemessene Gehälter sind auf dieser Grundlage so zu bemessen, dass sie Richtern und Staatsanwälten eine Lebenshaltung ermöglichen, die der Bedeutung ihres jeweiligen Amtes entspricht.
Immer wieder machen die Richter übrigens allgemeine Ausführungen zu den Berufsbeamten. Auch das Berufsbeamtentun muss geschützt werden, sagen sie. Ein Indiz dafür, wie möglicherweise die noch ausstehenden Verfahren der allgemeinen Beamten ausgehen, die sich ebenfalls in Karlsruhe beschwert haben, ihr Einkommen sei zu gering.
Vermächtnis, die Kohl-Protokolle. Dieses Buch wurde letztes Jahr ein Bestseller. Der Autor Heribert Schwan hat darin auch Äußerungen Kohls veröffentlicht, die der Altkanzler inzwischen gerne zurücknehmen würde. Deshalb landete der Fall jetzt erneut vor Gericht und Kohl bekam Recht. Markus Schmitz mit Einzelheiten.
Das Kölner Oberlandesgericht bezieht sich in der Begründung auf das Arbeitsverhältnis zwischen dem ehemaligen Bundeskanzler und Heribert Schwan. Es habe eine Art Vertragsverhältnis gegeben, zwar ohne Unterschrift, aber es war klar, dass die vielen Aussagen Kohls nur für die Erstellung eines bestimmten Projektes, den Kohl-Memoiren, verwendet werden dürfen. Schwan hatte Kohl Anfang der 2000er Jahre als Ghostwriter tagelang interviewt. Aus den Aussagen entstanden 3 Bände Memoiren. Bei der Erstellung des 4. Bandes kündigte Kohl plötzlich die Zusammenarbeit. Es kam zum Streit. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Schwan mit einem Co-Autor dann das Buch Vermächtnis, die Kohl-Protokolle, mit vielen Aussagen des Altkanzlers, in denen er ehemalige Politikerkollegen verunglimpft. Der Autor Schwan ist mit dieser Entscheidung überhaupt nicht zufrieden. Er sagt, es habe keinen Vertrag gegeben. Außerdem habe er als Journalist nichts von Kohl genehmigen lassen müssen. Die Gegenseite will gegen die Veröffentlichung des Buches eine Millionenklage anschieben. Das Buch ist laut Verlag 200.000 Mal ausgeliefert worden, die meisten davon sind verkauft. Weitere Exemplare dürfen in der Form aber nicht ausgeliefert werden. Schwan und der beklagte Verlag haben angekündigt, den Rechtsstreit weiterzuführen.
Markus Schmitz berichtete aus Köln. Das war das Echo des Tages am Dienstag, dem 5. Mai. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.